Du musst, glaube ich, nicht nur so groß denken können, sondern ich glaube, du musst zuerst auch dich denken zu trauen. Das ist sowas, wo wir halt grundsätzlich erzogen worden sind, dass wir, wenn wir uns etwas getraut hätten, nur darüber zu sprechen oder es mal anzuteasern, sagt man, bleib am Boden, das ist, geht ja nicht, wie stellst du dir das vor, warum denn genau du?
Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast, bei dem wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensgeschichte zu teilen und andere damit zu inspirieren. Heute mit
Walter Kreisel
aus
Freistadt im schönen Mühlviertel.
Das Unternehmen heißt
Neom.
Und dort machen sie:
Wir bauen Solarspeicherkraftwerke, bestehend aus Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Ladestationen, intelligenten Energiemanagement und Vermarktungsszenarien bis hin zur Finanzierung.
Sound of Business. Im Gespräch mit Host Christoph Hahn über die Wege des Unternehmertums und allem, was dazugehört.
Ja, wir sitzen gerade in der Free City bei Walter Kreisel bei Neom. Ja, hallo Walter, danke für die Einladung.
Servus, danke, dass ihr da seid.
Ich finde ja Free City oder Free ja einen sehr spannenden Begriff, also das Wort frei, wenn es um das Thema Energie geht. Für mich war Energie immer was Selbstverständliches. Ich bin also jetzt Mitte 30 und mich gar nicht so damit beschäftigen müssen. Es hat immer Energie gegeben. Ja, die letzten Jahre waren natürlich anders, habe auch ich ein bisschen anders darüber nachgedacht. Ja, wie gehst denn du mit dem Begriff Energie eigentlich um? Oder was ist für dich Energie?
Also ich glaube, also frei wie Freistadt oder wie Free City oder wie CO2-frei oder wie, steht halt auch für Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist etwas, mit dem wir die Zukunft definieren. Denn umso unabhängiger wir sind, umso freier sind wir, umso freier können wir uns bewegen. Und ich glaube, in einem sehr westlich getriebenen, übersozialisierten, überkapitalisierten Europa ist es, glaube ich, wichtig, dass die Menschen, wenn sie frei sind, ja, auch wesentlich kreativer und glücklicher sind. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dabei spielt Energie, das ist das Thema Versorgungssicherheit, eine wesentliche Rolle. Und das war einer der Gründergedanken, warum wir 2018 Neom gegründet haben und uns genau mit dem Thema zu beschäftigen, dass Energie in Wirklichkeit, die ja unendlich durch Sonne, Wind und Wasser, also erneuerbare Energien verfügbar ist, auch wirklich für uns, jeden einzelnen Bürger und Bürgerin, Unternehmer und Unternehmerin auch entsprechend verfügbar ist, damit wir uns über die anderen wesentlichen Dinge viel mehr Gedanken machen können wie die Energie selbst.
Jetzt hat es ja die Energiekrise auch gegeben, so haben wir sie auch bezeichnet. Und da hat es eben auch viele Verlierer gegeben, aber auch ein paar Gewinner, wenn man so möchte. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig mit diesen Begrifflichkeiten sein, aber auf was ich jetzt hinaus will, ja, jede Krise, ja, da gibt es auch Chancen. Und es gibt Menschen, die sehen Chancen auch in Krisen. Bist du so auch ein Mensch oder bist du auch so ein Mensch gewesen, der da einfach auch Chancen gesehen hat, gesagt hat, so, man muss Chancen ergreifen?
Ja, ich glaube, ich habe mich sehr intensiv mit dem Energiegesetzen und mit der Technologie beschäftigt. Und wenn man Technologie und regulativ vereinbart, dann spricht man über Geschäftsmodelle. Und wenn unsere Kunden zu den Gewinnern zählen, weil sie energieunabhängig und Energiekosten einsparen oder nahezu keine Energiekosten mehr haben, dann gehören halt sie zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern. Und dann sehen, ist es auch möglich für unsere Kundinnen und Kundinnen, als sich Gewinner zu fühlen und auch eben wiederum für andere Themen sich Gedanken zu machen. Und ich glaube, wichtig ist es in der Energiefrage, also gehöre ich zu den Gewinnern oder Verlierern, ist, bin ich ein Kunde, der nur konsumiert? Oder bin ich ein Kunde, der investiert? Und wenn ich halt energieabhängig bin, dann bin ich eher ein Konsument. Und bin ich energieunabhängig, ist es die logische Konsequenz einer Investition. Und das macht mich so stolz und auch unser Team, dass wir reine Investitionsgüter verkaufen, wo die Kunden immer als Gewinner dastehen. Egal, ob sie an der Anlage kaufen oder finanzieren. Ich habe immer sauber, sichere Energieversorgung, die günstig ist oder nahezu kostenlos.
Über dein Unternehmen sprechen wir auch später noch ein bisschen. Noch mal kurz auch zum Thema Chancen. Du siehst eine Chance, ergreifst sie. Ist das so Typsache, würdest du sagen? Oder braucht das ein Unternehmer so in sich drinnen?
Ich glaube, der Antrieb ist eher, Dinge nicht zu akzeptieren. Also Dinge nur, weil sie immer so waren, immer wieder so zu machen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung mit unserem Team, dass wir uns immer wieder gegenseitig massiv fordern. Und alles, was dich massiv fordert, fördert dich auch. Und das ist auch das, was sehr oft bei uns sehr anstrengend ist im Unternehmen, nämlich unternehmerisch mitzuarbeiten. Wir sind im gesamten Unternehmen irgendwo um die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Change, den wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen halt fabrizieren und der uns auch ganz gut gelingt, um genau dieses Thema oder diesen Leadership mitzubringen, um sich jeden Tag in der Früh, wenn er aufsteht, sich zu hinterfragen, ist das, was ich mache, wichtig? Ist es richtig? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo du, wenn du das auch durchhältst, diesen Mindset-Shift, ja, ist es auch, fühlt sich zwar anstrengend an, aber wenn du nach Hause kommst, bist du stolz, eine Arbeit mit Sinn zu haben. Du brauchst aber auch natürlich zu Hause einen gewissen Rückhalt. Und wenn du das mit deiner Familie und mit deiner Umgebung vereinbaren kannst, dann glaube ich, dass das nicht nur ich bin, sondern dass das bei uns zu dem größten Teil der gesamten Neo-Mannschaft so ist.
Wie oft stellst du dir selber noch die Sinnfrage? Denkst du oft darüber nach? Macht das Sinn, alles, was ich da tue? Oder ist man so im Radl drinnen, wo man eh dann einfach tut?
Ja, ich glaube, dazu brauchst du, also die Sinnfrage, die stelle ich mir nicht, ja, wenn ich mit meiner Familie zu Hause bin oder wenn ich mit meinem Hund laufen gehe oder bei ganz wenigen Momenten, wo ich mit meinen ganz wenigen privaten besten Freunden verbringe, dann stellst du dir die Sinnfrage nicht, ja, weil du bist eigentlich dann, du kannst ja warum du so hart arbeitest und dich so intensiv beschäftigst, kannst du da loslassen. Aber ich glaube, an sich, sonst geht es schon immer um das Thema, dem Kunden zu dienen. Und der dem Kunden dient, wird auch zu den Gewinnern gehören.
Jetzt seid ihr ja extrem schnell gewachsen. Man könnte sagen, von Null auf Neom in kürzester Zeit. Ich glaube, dazu muss man auch groß denken können. Hast du da selber so Vorbilder, Menschen, die dich da inspiriert haben, groß zu denken? Oder gibt es Unternehmen, die man irgendwie ja als Vorbild da nennen kann, wo du gesagt hast, wow, so möchte ich auch werden, so möchten wir auch wachsen?
Ich glaube, es gibt unterschiedlichste Unternehmen, die man anschaut. Und ich habe meinen zweiten Bildungsweg nach der Lehre ein MBA-Studium gemacht. Und dort habe ich angefangen, erstmalig Bücher zu lesen. Stefan Merath etc. Ja, oder Shackleton. Also da findet man dann schon gewisse Muster, die du immer wieder abrufst, die dich sehr geprägt haben. Ich glaube, es sind dann die anderen Momente, die dich prägen, nämlich wenn du weißt, es geht nicht weiter, nicht, sondern trotzdem weiterzumachen. Aber nicht jetzt wegen Kapital oder Liquidität, sondern eben, weil das Thema so komplex ist und einfach den Status quo nicht zu akzeptieren. Und von dem her ist es natürlich, glaube ich, dass man das auch nicht ewig durchhält, sage ich ganz ehrlich. Ja, also man kennt den Ausdruck wie Scherben fressen. Es klingt dann oft so lustig, ja, und wenn man darüber spricht, ist man auch kurzzeitig stolz, aber es ist tatsächlich sehr, sehr fordernd und ich glaube, dass man wahrscheinlich 8 bis 10 Jahre so intensiv, ich rede von circa 14 bis 16 Stunden, 7 Tage die Woche, mit Themen verbringt, die dich halt super fordern und du musst, glaube ich, nicht nur so groß denken können, sondern ich glaube, du musst zuerst auch dich denken zu trauen. Mhm. Und das ist sowas, wo wir halt grundsätzlich erzogen worden sind, dass wir, wenn wir uns etwas getraut hätten, nur darüber zu sprechen oder es mal anzuteasern, sagt man, bleib am Boden, das ist, geht ja nicht, wie stellst du dir das vor, warum denn genau du? Und ich glaube, diese Role Models, die vermisse ich brutal in Europa, aber vor allem in Österreich. Und mein Rückschluss ist dazu, dass wir eine viel zu starke Old Economy haben, eine alte Industrie, die halt als Beispiel, du bist nur ein großer Unternehmer, wenn du Maschinen und Fabriken hast und im besten Fall Stahl schmelzt. Ja. Also ich glaube, dass die Hardware einen viel zu großen Stellenwert hat. Man redet dann oft von Deep Tech und Deep Tech kann nämlich für mich auch Software, aber vor allem Geschäftsmodelle sein. Und das vermisse ich ein bisschen von allen, die mit dem Thema Unternehmenskultur etc. ist, dass es eher, du wirst eher ernst genommen. Deep Tech heißt immer diese eine Graphene, Nanopartikel in Hochfabriken, die super zehntausende Leute beschäftigen. Ich glaube, das ist eher die Effizienz, Effektivität, die Einfachheit eines Geschäftsmodells, dieses Tagesende, die wir mehr im Auge haben sollten, um das Thema.
Wenn wir jetzt zu den Anfängen zurückkommen, ja, wie viel Energie hat dir das Ganze gekostet, Neom zu gründen und wo und wie bist du auch überhaupt dorthin gekommen? Hat es so einen Moment gegeben, da ist die Idee oder ich habe einen Plan, jetzt machen wir das?
Ja, also der Triggermoment war also an meinem tiefsten Moment meines Lebens des Unternehmertums, nachdem ich im elterlichen Betrieb aufgehört habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe und es die ersten paar Jahre gar nicht funktioniert hat. Es hat gut funktioniert, aber nicht bei weitem nicht so, wie ich es eigentlich bei meinem MBA-Studium mir erträumt hätte. Und war dann 2015, glaube ich, war es 2 Wochen lang in Abu Dhabi, wo ich einfach keine Lust mehr hatte, Unternehmer zu sein, mein Unternehmen weiterzuentwickeln, weil ich einfach alles, was ich probiert habe, nicht funktioniert hat. Und dort habe ich ja Tony Seba kennengelernt. Und Tony Seba ist ein Amerikaner, der ein Stanford-Professor, der viele, viele Jahre schon immer wieder die erneuerbare Energie erforscht. Mit mehreren Klassen parallel über 20 Jahre. Also immer, das ist immer die Masterthesis der Masterthesis, die immer wieder, also parallel und über Jahrzehnte schon gechallenged wurde. Und das war total eingebend für mich, eben Konsumgüter versus Investitionsgüter, das ist Unabhängigkeit. Dort ist auch Moore's Law vorgekommen, also wie sich Chip-Technologie, Innovation auf dem Pareto-Prinzip auswirkt. Mhm. Also sprich maximale Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen, Kostenreduktionen bei 20% der Produkte, die 80% der Lösungen sind. Also das ist, wenn man Moore's Law und Pareto-Prinzip verschneidet. Und das war für mich etwas, wo ich mich identifizieren konnte. Und wie ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mal ein paar Wochen lang unsere Energiegesetze gelesen, weil ich es fast nicht glauben konnte, dass, wenn die Technologie diesen Weg geht, wir zu ein so großes Problem kommen, nämlich Versorgungssicherheit. Mhm. Und das habe ich aber gestartet, bevor Greta da war, bevor Corona da war und bevor Putin da war, sondern mit einem Thema, wo ich sage, Energiewende ist 2050 durch. Bis 2050 ist es extrem essentiell, das sukzessive aufzubauen, dass es dann so schnell ging, dass wir von null auf jetzt auf 100 Millionen Jahresumsatz gewachsen sind innerhalb 5 Jahren. Das war schon etwas, wo das wir ausschließlich unserem Team, unseren Systempartnern, unseren Kunden zu verdanken haben.
Hat dir dieses Wachstum auch Angst gemacht?
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken.
Sehr, sehr spannend. Hast du dir damals einen Businessplan gemacht? Hast du dir irgendwie so die Meilensteine zusammengeschrieben? Es braucht jetzt einmal im ersten Monat das oder im ersten halben Jahr das, oder wächst das einfach?
Ich würde tatsächlich sagen, dass Serial Entrepreneurs, also Unternehmer, die schon öfter gegründet haben, tatsächlich more investable sind. Also weil man einfach diese Erfahrungen machen muss, die man halt vorher nicht hat. Ich hatte diese Erfahrungen gar nicht. Also wie ich das erste Mal dann auf die Bank gegangen bin, nach dem Abu Dhabi-Trägermoment, bin ich halt zur Sparkasse im Freistaat gegangen und dann haben die gesagt, ja, Herr Kreisel, was ist der Businessplan? Und dann habe ich gesagt, den Businessplan können Sie sich selbst schreiben, weil ich habe keine Glaskugel. Nicht? Und der hat mich natürlich dann nach Hause geschickt und hat gesagt, Herr Kreisel, so geht das nicht. Ja. Und dann hatten wir grundsätzlich schon mal angefangen, war auch ein Fehler. Also ich glaube, man kann viel mehr im Stealth-Modus machen, viel mehr Strukturprozesse schon in einem, bevor man Umsätze macht und bevor man Kunden begeistert machen. Und aber am Tagesende habe ich relativ früh meinen Co-Founder, Philipp Lobnik, kennengelernt und der ist ein Finanzexperte, ist 10 Jahre jünger gewesen wie ich und der hatte genau dezentrale Energie studiert und seine Masterthesis war in dem Fall sogar negativ. Es ist auch rausgekommen, Groschengeschäft gibt es nicht, alles Blödsinn. Energieversorger produzieren Energie und Digitalisierung macht SAP und Entity Data oder Google, also das gibt es nicht. Und der hat dann meine Idee, meine Vision in einem Proposal gelesen, aber nicht unbedingt mit Kennzahlen hinterlegt, weil wir konnten den Zeitpunkt nicht definieren. Wann wird das Zeug so billig, bis das dass es wirklich zum Durchbruch reicht. Und der Philipp hat dann angefangen, in Wirklichkeit ohne Gehalt, hat dann auch meinen Businessplan geschrieben und wir haben uns bis heute, ergänzen wir uns super, da waren wir dann 4, 5 Leute. Und ich glaube, auch ohne einen genialen Co-Founder und dann das Team, das du aufbauen musst, nämlich genau mit den Stärken, die du selber nicht hast und auch zu erkennen, dass du in vielen Dingen sogar der Schlechteste bist im Unternehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich was eines der härtesten Learnings für mich selber war, um da loszulassen und die Leute, die das viel besser können als ich selber. Ja.
Welche Stärken hat Walter Kreisel, würdest du sagen? Oder auch welche Schwächen, wenn du es sagen möchtest?
Ja, ich bin, also den Elefanten in den Kühlschrank zu bringen, ist für mich ein Problem. Also ich würde lieber einen größeren Kühlschrank kaufen, wie einen Elefanten Stücke zu schneiden. Das ist sicher etwas, wo du einfach irgendwann mal verlernst, hochanalytische Projektmanagement-Skills abzuwickeln. Das ist was, wo ich einfach den Nerven und Geduld nicht dazu habe. Obwohl ich, würde ich mal sagen, durchaus verstehe, welche Schritte notwendig sind und Maßnahmen. Also das ist echt eine Schwäche, die ich habe. Eine Stärke, die ich habe, dass ich halt, glaube ich, Themen erkenne, bevor sie 2, 3 Jahre wirklich da sind. Da habe ich mal eine Trefferquote von 92%, würde ich sagen. Ja.
Sehr gut. Da könnten wir jetzt fast mit über die Zukunft reden, wenn das so ist.
Aber Das kostet etwas,
okay. Fragen, was wir das leisten können. Dann bleiben wir noch ein bisschen jetzt bei der Gegenwart oder auch kurz nochmal vielleicht in die Vergangenheit zurück. Also sehr spannend auch, was du jetzt schon über die Gründung gesagt hast. Hat dir dein familiäres Umfeld da auch ein bisschen geholfen? Wie gesagt, du hast auch Familienunternehmen gehabt, also du hast ein bisschen dieses Unternehmersein vermutlich schon gekannt, dann ganz gut, logischerweise. Ist es dann auch so, wie man sich's vorgestellt hat, oder ist es doch ganz anders?
Ich bin jeden Tag dankbar, in einer Unternehmerfamilie groß geworden zu sein. Also mein Vater und mein Onkel haben eine unglaubliche Vorarbeit geleistet. Die Herausforderung, glaube ich, aber war, also wir hatten ganz, ganz viel richtig gemacht. Tschechische Osterweiterung, an der Umfahrung neues Firmengebäude gebaut. Damals waren 15% Zinsen bei der Bank, 8 Millionen Schilling Schulden, sehr viel Risiko gegangen. Die Tschechen haben das Geschäft mehrfach leer gekauft. Es war in 2 Jahren amortisiert. Wir wurden so zum einen der erfolgreichsten Elektronikhändler Österreichs. Wir haben mehrere tausend Handys verkauft, gefriert. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Container Waren wir verkauft haben wir hier in Mühlviertel in einem kleinen Mikrogeschäft. Aber wir haben schon eines absolut verabsäumt, das Thema Internet, Geizhals, Idealo, Amazon. Wir haben zum Beispiel uns in der Gruppe dann, Händler haben sich zusammengeschlossen, Gründungsmitglied von Funkberater, Redzak, Euronics nennt man die heute. Und wir haben statt dem Internet und der Plattform aufzubauen, beschlossen, Mittwoch und Samstagnachmittag aufzusperren. Mhm. Also die Laden Schlusszeiten zu ändern und dem Geschäft freundlicher zu sein. Das heißt, wir haben die Technologie und den Menschen in ein Verhältnis gestellt, was gar nicht, sondern die Technologie hilft dem Menschen, erfolgreicher zu sein, und wir haben sie eigentlich getradet, nicht? Mensch oder Technologie. Und das war ein Riesenfehler, das war ein Learning, und somit war auch die Branche damals tot, und die Branche, das Geschäft gibt es da heute noch, aber in ganz anderen Dimensionen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich nicht mehr happy war, eine so gravierende in der Familie Falschentscheidung getroffen zu haben, um den Markt vor uns vorbeizufahren zu lassen. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo wir uns schon hart gechallenged haben, was war richtig, was war falsch und warum und wieso. Und ich glaube, das Thema Wachstumsmarkt versus Verdrängungsmarkt, wenn du das so miterleben darfst, das ist sicher, aber das lernt man auch nicht, sieht man immer nur im Nachhinein, das ist sicher was Spannendes, was ich da mitbekommen habe. Und wo man viel in der Schule, Volksschule, Hauptschule, Matura-Klassen viel mehr über unternehmerisch tätig sein, Entscheidungen zu treffen, zu reflektieren, speziell vielleicht in nördlich der Donau, im Mühlviertel, wir hatten gar nicht gewusst, wie es drüber der Donau ausschaut. Ja. Also man ist hier total in der Bubble, und das ist sicher etwas, was man mitgeben will, dass man viel weiter über den Tellerrand hinausschaut und viel mehr probiert und viel mehr testet. Ja.
Apropos auch Verwandtschaft, ein Kollege hat mir eine Frage mitgegeben, hat gesagt, du musst ihn unbedingt fragen, würdest du heute Verwandte anstellen in deinem Unternehmen?
Ich glaube, es kommt darauf an, wenn du es schaffst, dein Unternehmen selbst zu gründen und selbst zu bootstrappen, wenn du keine externen Investoren hast und sprich die massive Mehrheit hast, dann kannst du bei klaren Familienverhältnissen, glaube ich, schon ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen führen. Es wird erst dann schwierig, glaube ich, vor allem Nachfolger, dass wenn du das von Unternehmen nicht mehr die Mehrheit hast und halt dann von dem Gründer und dem Namen, der gleiche Name halt die Verantwortung mitgegeben wird, der dann eigentlich gar keine Chance kriegt. Also um ehrlich zu sein, ich habe Zwillinge, Jungs, die sind 16 Jahre alt, Finn und Theo, ich würde ihnen nicht raten, und es fördere es nicht, dem Unternehmen anzufangen.
Danke schön. Ja, vielleicht hören sie ja zu und ja, lauschen, was der Papa da gesagt hat jetzt. Ne?
Sie wissen das.
Sie wissen das, sehr gut. Wunderbar. Lass uns kurz über Neom auch noch ein bisschen sprechen. Ich habe dich nach deinen Stärken und Schwächen gefragt. Wenn Neom jetzt ein Mensch wäre, wie würdest du Neom, dein Unternehmen, charakterisieren?
Walter Kreisel.
Schwierige Frage.
Wenn ich ein Mensch wäre, dann würde ich es als Walter Kreisel charakterisieren.
Okay. Ja, dann nehmen wir das gleich mit. Sehr gut.
Spannende und schwierige Frage, weil die hat tausend Auswirkungen. Und, ja.
Aber was man schon ein bisschen herausgehört hat, glaube ich, dass es für dich schon auch wichtig ist, dass die Menschen, die bei dir arbeiten, auch ein bisschen dieses selbstständige Denken einfach haben, oder?
Ich glaube, sich mit der Sache zu identifizieren und genau zu wissen, warum ich da bin. Und das hat halt meiner Meinung nach einen Dominoeffekt, weil dann sind deine Freunde auf dich stolz, dann ist in dem Fall deine Frau oder dein Mann auf dich stolz, dann sind deine Kinder auf dich stolz, dann geben sie dir mehr Zeit. Und ich glaube, das ist dann ein Dominoeffekt. Das kann aber auch eben umgekehrt sein, egal ob Männlein oder Weiblein. Ich glaube, es wird extrem schwierig in einer Familie, vor allem mit Kindern, dass beide absolute Erfolgs wenn man es jetzt Erfolg ein Synonym nimmt, Tiere sind, das umzusetzen. Ich glaube, da muss einer unweigerlich zurückstecken, weil du diesen Rückhalt brauchst. Also die Frage, was das Unternehmen als Geschäftsmodell, wie groß willst du das Unternehmen machen? Also ich rate, wenn ich etwas mir den Zuhörern raten kann, sage ich, starte ein Unternehmen, das mit Kreativität oder gefordert und Kunst und Kultur zu tun hat und bleibe ein Ein-Personen-Unternehmen. Mhm. Du kannst genauso erfolgreich werden in Geld, in Ansehen, in alles, was, halt, was man damit definiert. Ja. Purpose, Impact. Sobald du die ersten Mitarbeiter anstellst, ändert sich alles. Und das ist, glaube ich, sich dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterzuordnen, um das zu verstehen, um sie maximal zu fördern und zu fordern. Mhm. Ich glaube, das ist die Herausforderung, wo ich sagen würde, wo es vermutlich ein Personenunternehmer sogar leichter hat, den gleichen Erfolg einzufahren, wie ein Unternehmer, der halt was Großes aufbaut. Aber ich glaube, das ist halt dann so ein Point of No Return, wo du dann einfach das, was du angefangen hast, zu Ende bringen musst. Und ich glaube, das ist die Konsistenz, definiert den Erfolg.
Konsistenz ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt auch ein bisschen immer an den Begriff Verzicht noch denken müssen. Man muss ja doch auch auf einiges verzichten, wenn du jetzt richtig gesagt hast. Und ich bin auch ein riesiger Sportfan und Tom Brady, einer der besten Footballer des Planeten, hat einmal sehr schön in einem Interview gesagt, ja, es geht gar nicht so sehr um Talent, es geht einfach um konstant und auch um verzichten können, einfach Dinge länger auszuhalten als vielleicht manche andere, die dann früher mit etwas aufhören. Wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du auch dir oft gedacht, ach, ich muss jetzt eigentlich auf sehr viel verzichten, weil ich Unternehmer jetzt bin?
Noch nie so gedacht. Nicht einmal. Also ich hatte früher extrem viel Angst über den Tod. Mein Vater ist relativ früh an Krebs erkrankt, und Gott sei Dank heute noch am Leben, damals gesundet, war in den 86er Jahren. Und somit war mir, also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du, wenn du abtrittst, ja, auch einen Fußabdruck hinterlassen hast, im besten Fall einen positiven, ja. Und ich glaube, du musst einfach die Ängste, die du hast, in die Kraft umwandeln. Und diese Angst, die ich hatte, die habe ich heute nicht mehr. Für mich war es klar, ich will einfach 100-mal wiedergeboren werden. Und wenn du 100-mal wiedergeboren wirst, ich glaube ja nicht an die Wiedergeburt, das heißt, dann musst du einfach 100-mal mehr weiterbringen, wie alle anderen, damit du in einem Leben 100-mal geboren wirst. Und ich glaube, das ist schon ein Antrieb, den hast du in dir oder hast du nicht in dir. Und darum habe ich noch nie, also wir wurden wahrscheinlich schon 72 Leben geschenkt, nicht? Und darum habe ich in meinem Leben noch auf nichts verzichtet.
Also, das heißt, Neum wird nicht dein letztes Unternehmen sein?
Natürlich.
natürlich.
Nein, I don't know. Also mach mir keine Gedanken. Ich bin, alle meine Ressourcen, körperlich, geistig, kapitalmäßig ist alles in Neum investiert und mach mir keine anderen Gedanken über irgendwelche anderen Themen.
Gedanken hast du natürlich viele gemacht, wie es dann auch um die Expansion gegangen ist. Mittlerweile seid ihr auch ja im unmittelbaren Ausland, wenn man so möchte, aktiv, exportiert in andere Länder. Wie war denn das für dich als Schritt, einfach ein logischer Schritt, um zu wachsen? Macht man sich doch mal andere Gedanken, wenn man sozusagen ja die Grenzen, den Rahmen Österreichs dann verlässt als Unternehmer?
In Österreich ist ein sehr, sehr guter Testmarkt, ein sehr, sehr spannendes Land innerhalb der Europäischen Union. Es war die logische Konsequenz, nach Deutschland zu gehen, 10-mal so groß. Wir hatten schon 20% Marktanteil, aktuell haben wir ca. 18% Marktanteil in Österreich. Und die erste Hürde, die du stellst, ist, wir wollen den gleichen Anteil an Marktanteil auch in Deutschland, in einem 10-mal so großen Land. Ist unglaublich schwieriger. Ich würde gerne selbst viel mehr in Deutschland sein, viel mehr im Markt sein. Aber da fordert uns halt das Headquarter hier sehr stark und auch die Herausforderungen natürlich in Österreich, weil es sind halt die meisten Abteilungen bis auf Vertrieb hier im Ursprungsland. In die Schweiz sind wir gegangen, weil wir ein Nicht-EU-Land mit Export und Zoll auch testen wollten, auch eine andere Währung, um mal zu sehen, wie würde es sich außerhalb der EU anfühlen, mit dem Vorteil, die sprechen auch Deutsch. Mhm. Und wir haben schon einen massiven Respekt vor, obwohl wir unser Unternehmen sehr englisch führen und auch dokumentieren und alles zweisprachig schon haben, von Aufsichtsratprotokoll bis Finanzen bis Produktbeschreibungen, ist es schon der Respekt in der EU, in Länder zu gehen wie Italien, Portugal, Spanien, Polen, Holland, alles in diese, wie soll ich sagen, das komplexere Geschäftsmodell unserer Plattform in andere Länder zu übersetzen. Und das dauert halt eine Zeit, bis dass man unser Produkt versteht. Vor allem Telefonmarkt, die nicht anders vom verkabelten Telefons und Smartphones ist da auch nicht in einem Jahr gegangen. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, die wir haben und die wir aber, glaube ich, bis Jahresende lösen, wo wir gerade dabei sind, uns eine Strategie zu bauen, wie wir in 10 weitere Länder gehen können in den nächsten 3 Jahren.
Wenn du ganz kurz auch dein Produkt erklären müsstest, ja, was sagst du da?
Ja, ein intelligentes Solarspeicherkraftwerk hilft dir, dir und deiner Infrastruktur, das kann ein Privathaus sein oder ein Gewerbegebäude sein, Strom vor Ort zu produzieren, Strom vor Ort zu speichern, Strom vor Ort umzuwandeln in Wärme und Kälte und auch in Mobilität. Also sprich, du kannst deine Güter oder Personen transportieren, du kannst deine Güter oder deine Produkte heizen oder kühlen. Somit auch für Gewerbe- und Privatkunden super. Und die Investition hat sich wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren amortisiert. Also wir reden von 20 bis 10% Gesamtkapitalrendite. Was bedeutet, dass die Finanzierung so einer Anlage deutlich günstiger ist, ja, und du nicht einmal Kapital dafür brauchst. Und das ist das Spannende, dass du damit unabhängig bist, eine saubere Infrastruktur bereitstellst und wir unseren Kunden es ermöglichen, sich selbst mit Energie zu versorgen, um eben diese Unabhängigkeit auch zu realisieren. Und das ist ein komplexes Framework, komplexe Produkte, weil der Energiemarkt ja hoch reguliert ist. Aber ich würde mal sagen, so wie man ein Haus baut mit Ziegel und Fenster, so bauen wir Solarspeicherkraftwerke mit Komponenten und beraten hier mit über 300 Installationspartner, die das dann bei dir zu Hause installieren, mit unseren Baugruppen, um so schnell wie möglich innerhalb 2-3 Wochen dir so eine Lösung auf dein Haus zu bauen.
Wie schwierig war es auch, die Partner damals zu finden, die Partnerinnen? Oder hat es da so einen Punkt gegeben, wo es dann auf einmal leichter gegangen ist, wenn man so eine gewisse kritische Masse vielleicht dann schon hat?
Wir hatten so, also wie Greta gekommen ist, also so Neom, was bauen die da, war es schwierig. Zuerst haben uns Lieferanten gar nicht ernst genommen. Die haben gesagt, was ist denn das für eine scheiß Idee? Plattform, der Elektronikmarkt verhält sich ja wie ein Ersatzteilmarkt. Und das ist uns mal gelungen, überhaupt beliefert zu werden. Dann haben wir die Software gebaut und auf der Basis haben wir dann Installationspartner mitgeteilt, dass die Hardware mit unserer Software wesentlich wirtschaftlicher betrieben werden kann. Unsere Software war damals wahrscheinlich nicht gut genug, aber zum Glück wurde dann zu Hause investiert und egal wer was liefern konnte, egal wie gut und schlecht, und da möchte ich auch heute meinen Kunden danken. Wir waren am Anfang vor 3-4 Jahren sicher nicht die geilsten, ja, am Markt, aber wir konnten zumindest liefern. Also wir, währenddem die Schiffe im Suezkanal gesteckt sind, sind wir mit den LKWs raufgefahren aus Asien. Also wir hatten immer Lösungen und konnten so praktisch immer einen Schritt dem Wettbewerb voraus sein. Und erst jetzt, wo die Einspeisepreise wieder sinken, wo unsere Software fertig ist, wo die Vertriebsstruktur steht, wo unsere Produkte verstanden werden, schaut so aus, wie wenn es nur mehr uns gibt. Weil der Kunde geht ja dann zu seinem Elektriker und sagt, ich krieg keinen Einspeisepreis mehr, die Energie kostet nichts mehr, ich habe nur Finanzierung, ich habe die Anlage vielleicht zu teuer gekauft, weil auch die Preise jetzt sinken, treibt die Kunden genau in unsere Applikationen, weil sie dort ums 2-fache oder 3-fache höhere Wirtschaftlichkeit haben gegenüber klassischen Photovoltaik-Wechselrichtern, sage ich jetzt mal. Ja.
Was ich jetzt sehr spannend und ehrlich von dir gefunden habe, auch dieser Anfang, wo du gesagt hast, ja, da war das Produkt vielleicht noch nicht gar nicht so weit, wie es jetzt einfach ist, hat dich das sehr beschäftigt auch? Also bist du da so ein Perfektionist vielleicht auch gewesen und gedacht hast, eigentlich, wir müssen ja noch besser werden, aber wir müssen jetzt am Markt damit?
Ja, das war der Grund. Wir waren mit der Hardware absolut konkurrenzfähig. Ja. Und die Software war ja gratis. Ja. Also wir haben die Einnahmen aus der Hardware in die Software finanziert und solange die Software schlecht war, auch für die Software kein Geld verlangt. Mhm. Und das war so gerade die Nadel durchs Nadelöhr durchgesteckt, ne, kostet eh nichts. Richtig geil ist es auch nicht, aber okay, und ich traue es ihnen zu. Ne? Wir hatten schon immer auch die Vision, ein bisschen zu erklären, was denn, wo wir hinkommen, wo es hinkommen könnte, dass es so ein extrem starker Move wird in Services und dass die europäische Energieausbaugesetz so viele Möglichkeiten dann bietet, war schon dann auch ein Glück des Tüchtigen. Und wie wir dann die Software auch in eine Subscription umgewandelt haben, in ein Premium-Modell, war halt die Software auch schon richtig cool und richtig super. Und wir haben heute, muss man sich vorstellen, 20.000 App-Nutzer sogar, ich habe gestern nachgeschaut. Mhm. Wir haben so 1.000 Nutzer pro Woche aktuell, die mehr werden. Und die haben in den letzten 4,5 Jahren 30 Millionen Euro Energie eingespart.
Ganze Menge.
Das ist schon ziemlich cool, ja.
Absolut, absolut. Beeindruckende Zahlen. Ich würde dich jetzt als sehr mutigen Menschen einschätzen, so was du auch so erzählst. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert über dich im Vorfeld, dass ich nicht ganz unvorbereitet bin. Und du bist auch ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Und wer selber mal Mountainbike gefahren ist, ja, der weiß, da braucht man auch Mut, um gewisse Kurven und Sprünge zu nehmen. Ist das auch etwas für dich, was total wichtig für dich ist, dieser Ausgleich mit Mountainbike, wo runter zu rasen, rauf zu fahren, körperlich alles zu geben?
Ich würde gerne wieder mehr Mountainbike fahren. Ich vermisse mein Mountainbike sehr. Die letzten 2-3 Jahre bin ich eher gerade mal 1-2 Mal in der Woche am Laufen, viel zu wenig. Aber ich glaube, beim Mountainbiken, bin Marathon-Mountainbike gefahren, durfte mal auch eine Indoor-Mountainbike-Weltmeisterschaft gewinnen und am Stockel stehen bei der Salzkammergut-Trophäe. Aber ich glaube, wenn man Mountainbike fährt, ist das Brutale, dass du, wenn du runterfährst, ja, also ich bin nicht Downhill gefahren, aber im Marathon brutal schnell, dann musst du so brutal konzentriert sein, dass du an gar nichts anderes denken kannst. Und erst das zweite Mal habe ich diesen, beim Mountainbiken dauert das halt dann viele, viele Minuten nicht drauf, kannst du viel denken, runter kannst du gar nichts denken, weil es so fokussiert sein muss, glitschig, Steine, nicht? Erst beim Golfspielen, ich habe dann beim Golfspielen angefangen, ein bisschen meine Jungs spielen auch Golf, auch viel zu wenig leider, aber beim Golfspielen ist 2 Sekunden vor dem Abschlag und 1 Sekunde nach dem Abschlag sind macht, ja, hast du genau diese Konzentrationsphase, die du halt beim Mountainbike viel länger hast. Dafür ist halt Golf viel öfter diese Konzentrationsphase und absolut gar nicht anstrengend. Und beim Mountainbike ist es halt super anstrengend. Ja.
Aber hilft dir das so auch ein bisschen, ja, dann vielleicht den Alltag als Unternehmer zu vergessen oder einfach abzuspannen, um wieder Energie aufzutanken, dann, die man unbedingt
nicht
braucht?
Will gar nicht abschalten. Also ich brauche das auch gar nicht. Also
auch im Urlaub nicht? Oder gibt es für dich zum Beispiel einen Urlaub, wo du sagst, jetzt schaue ich einen Tag mal nicht in meine Mails rein?
Ich habe ein super verlässliches Team, auf das ich zählen kann und ich habe gar kein Problem, ob ich 1 Stunde oder 2 Tage nicht auf mein Handy schaue. Aber wenn ich einen Termin habe und der Termin ist verbindlich, dann ist es ganz egal, wo ich bin, halte ich grundsätzlich, also ist irgendwas passiert, ja, oder ich habe den Termin verschoben, halte ich das auch ein, weil ich nehme mir die Freiheit und wir schauen auch, dass sich unsere Kollegen und Kolleginnen diese Freiheit nehmen dürfen, so verbindlich sie im Unternehmen verfügbar sind, auch genauso verbindlich sie in ihrer Freizeit verfügbar sind. Und ich glaube, wir haben vor 2-3 Jahren OKRs eingeführt im Unternehmen. Also wir steuern mit Objectives und die Kollegen dürfen sich die Key Results selbst aussuchen. Okay. Das ist uns in den meisten Abteilungen sehr gut gelungen und das hat mir geholfen, eigentlich gar nicht das Gefühl zu haben, dass ich permanent das Handy schauen muss oder permanent auf meine E-Mail-Box checken muss, weil irgendetwas schief geht.
Die nächsten Meilensteine in deinem Leben, weil du jetzt auch von deinen Kolleginnen und Kollegen gesprochen hast, setzt du dir die dann selber oder mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Oder differenzierst du das sehr stark?
Naja, wir haben schon einen ganz klaren Plan. Das, was Aramco im Öl geschafft hat, wollen wir im Energiesektor schaffen. Und Aramco, zumindest in Europa. Und die Europäische Union und das ganze Thema in der Nachhaltigkeit hat diesen Rahmen gegeben. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir einfach das Ende der fossilen Zeitalters einläuten. Ob es uns am Ende des Tages gelingt, das mit 40% Marktanteil oder 20% Marktanteil zu machen, hängt rein davon ab, wie gut wir es machen und wie gut wir unsere Kunden davon überzeugen können und das Resultat dann auch zeigt, was es bringt. Und ob das 2 Jahre oder 20 Jahre dauert, ist sicher irrelevant. Ob ich dann noch CEO bin oder im Aufsichtsrat sitze oder vielleicht die Produktabteilung führen darf oder ein neues Land aufbauen darf als Managing Director in Spanien, ist dort, wo mich das Unternehmen braucht, bin ich da, um dem Unternehmen zu dienen, um unsere Kundenlösungen besser und besser zu machen.
Wir kommen jetzt schon zum Ende. Ich habe noch so 2 Fragen auch an dich. Du hast am Anfang gesagt, es war auch eine sehr schwierige Phase jetzt für dich im Leben gegeben. Wie bist du da eigentlich rausgekommen? Oder wie kommst du so aus Tiefs raus? Weißt du das noch?
Kannst du das erzählen? Ja, natürlich, indem du sie ganz klar einem anderen gegenüber kommunizierst und die Fehler analysierst und brutale Angst vom Scheitern hast, damit du aus 2-3 Mal den gleichen Fehlern lernst, um eben nicht zu scheitern. Und das ist so, ist ja brutalen Respekt und Angst zu scheitern aufgrund von wiederkehrenden gleichen Fehlern. Das klingt jetzt so einfach, aber und da musst du einfach nicht nur zu dir selbst, du kannst die Antwort sehr oft selbst nicht finden, sondern du musst auch jeden Fehler so schnell wie möglich zugehen und so schnell wie möglich mit anderen challengen, um die Maßnahmen abzuleiten, die dir helfen, das Problem zu lösen. Und ich glaube, wir können tatsächlich, wenn wir wollen, jedes Problem der Erde lösen. Ja.
Ich habe mal gehört, stark ist, wer keine Fehler macht, stärker ist, wer aus seinen Fehlern lernt.
Vermutlich, ja.
Und zweite Frage auch noch dazu von mir. Was war denn so dein emotional schönster Moment auf deiner Unternehmerreise? Hast du da so einen Moment, wo du sagst, wow, an den erinnere ich mich heute noch sehr gerne zurück? Gibt mir heute noch Kraft?
Wow, das sind so viele Momente, die ich gar nicht priorisieren möchte. Aber es war wahrscheinlich das erste Mal 10 Millionen Euro Umsatz im Monat. Das war schon eine Megazahl, die halt wichtig war. Das waren die ersten 100.000 Tonnen CO2, die wir eingespart haben. Das war auch so mit unseren Kunden. Dann die ersten 10 Millionen Euro Einsparung unserer Kunden. Dann die ersten 10.000 App-Nutzer. Das sind halt so Meilensteine, die dich halt die du halt greifbar machst, um stolz drauf zu sein. Aber es ist, glaube ich, nicht mit der Geburt meiner Kinder zu vergleichen. Das ist tausendmal besser.
Das ist schon mal was anderes, ja. Ja, Walter, letzte Frage. Unser Podcast heißt ja Sound of Business. Hast du so einen Sound, ein Lied, einen Business-Sound, der dich pusht, der, keine Ahnung, dein Tun beschreibt?
Also ich habe eine Playlist, die heißt Burn In auf Spotify. Die kann ich gerne teilen dann, wo auch immer wir das teilen. Ja.
Sehr gerne.
Aber das sind viele, viele Lieder drinnen, die dich wieder elektrisieren und aufrichten. Aber ich habe nicht ein einziges Lied, das ich mir Tag und Nacht anhöre. Also,
das heißt, wir kriegen von dir gleich eine ganze Playlist, umso besser.
Gerne, ja.
Super. Walter, ich darf jetzt vielen lieben Dank sagen. Danke, dass wir hier bei dir in der Free City sein haben dürfen und für die spannenden und auch teils privaten Einblicke.
Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
Das war Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.